NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. August 1944. Der Todestag des Kalifen Abdülmecid II.
Im Museum für Malerei und Skulpturen im Dolmabahçe-Palast in Istanbul hängt ein 1,50 x 2 Meter großes Gemälde, das ein Trio beim Musizieren zeigt. Eine Frau am Klavier, eine weitere spielt Violine, ein Mann das Cello. Verträumte Damen lauschen andächtig, rechts sitzt ein älterer Herr mit hoher Stirn in bequemer Pose. Die Szene könnte sich in einer Pariser Stadtvilla um 1900 abspielen, doch das Gemälde heißt Beethoven im Serail. Wir schauen in den Salon eines osmanischen Palastes in Konstantinopel. Der ältere Herr im Bild ist der Maler selbst, Prinz Abdülmecid, der später zum letzten Kalifen der Osmanendynastie aufsteigen sollte. Er schuf ein typisches Genrebild der Zeit, klassisch in der Komposition, impressionistisch in der Farbgebung.
Mitglieder der Familie und auch des Hofes spielen vor dem Prinzen, geben sozusagen ein kleines Palastkonzert, während er den Mantel an die Seite gelegt hat.
Rasim Mars aus Seelbach im Westerwald ist freier Historiker.
Damit wollte er ganz einfach veranschaulichen in seinem Gemälde, dass er für diesen besonderen Moment quasi alles vergessen hat und einfach sich nur der Musik hingeben wollte.
Prinz Abdülmecid liebte die klassische europäische Musik. Er spielte Violine, Cello und Klavier, er komponierte Kammermusik und er malte. Im Laufe des 19. Jahrhunderts schrumpfte das Reich der Osmanen immer mehr zusammen. Doch im gleichen Maße, wie die politische Macht der Sultane in Südosteuropa schwand, wuchs der Einfluss der europäischen Kultur in der Hauptstadt Konstantinopel, heute Istanbul. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts genossen fast alle osmanischen Prinzen eine klassisch-westliche Ausbildung in Musik und bildenden Künsten. So auch der europafreundliche Vater Abdülmecids, Sultan Abdülaziz. Er komponierte dieses Stück, das er Gondelgesang nannte. Prinz Abdülmecid wurde 1868 geboren. Schon als Kind wurde er Zeuge eines blutigen Kapitels der an Morden und Intrigen reichen Geschichte der Osmanen. Der Prinz erzählte seinem deutschen Erzieher, was sich damals im Ferie-Palast am Bosporus ereignete.
Sehen Sie dieses Zimmer. Hier wurde mein Vater, Sultan Abdülaziz, ermordet. Ermordet? Nein, wie ein Tier geschlachtet. Als an jenem düsteren Morgen im Juni 1876 plötzlich laute Hilfeschreie meines Vaters durch das Haus schallten, und ich selbst mit Dienerinnen in diesen, mir jetzt als Arbeitszimmer dienenden Raum eilte, lag mein Vater blutüberströmt und bewusstlos am Boden.
Dass Abdülmecid einmal ein großes Amt antreten würde, war da nicht abzusehen. Nach dem Tod des Vaters ging das Sultanat auf die Linie älterer Cousins über. Der neue Sultan, Abdülhamid II., misstraute seiner Verwandtschaft und verordnete den Prinzen ein abgeschottetes Leben hinter Palastmauern.
Was soll ich sagen? Wenn ich ihn 100-mal angefleht habe, mich nur einem Konzert beiwohnen zu lassen, das europäische Zelebritäten vor ihm ganz allein geben, und er mir diese Bitte niemals erfüllt hat, trotzdem er mein Faible für Musik kennt. Und wenn ich ihn dann flehentlich bitte, mir irgendein Amt zu übertragen, damit ich mein trauriges Leben nicht ganz nutzlos verbringe, lehnt er kalt ab.
Von allen politischen Wirren ferngehalten, lebte Prinz Abdülmecid im Palast, lernte Französisch und Deutsch, studierte bei Privatlehrern Staatskunde und Geschichte. Nach der Abdankung Sultan Abdülhamids II. 1909 war Abdülmecid ein freier Mann. Der Prinz sympathisierte mit dem neuen Parlamentarismus, schätzte die westlichen Demokratien. Er widmete sich immer mehr der Malerei, reiste nach Europa. 1914 hatte Abdülmecid eine Ausstellung in Paris, später auch in Wien und Berlin.
Er machte sehr viele seiner Bilder bekannteren Personen aus höheren Kreisen in Paris oder auch in Deutschland zum Geschenk. Erst später entschloss er sich dann auch, seine Gemälde zu verkaufen.
1918 starben kurz hintereinander zwei Sultane. Ganz unverhofft wurde Abdülmecid Thronfolger von Mehmed VI., also der zweite Mann im untergehenden Sultanat. Das Osmanische Reich war da schon lange bankrott. Die Staatsfinanzen lagen in den Händen der europäischen Großmächte. Am Ende des Ersten Weltkrieges, im November 1918, besetzten die Alliierten Istanbul. Das Osmanische Reich war faktisch untergegangen. Im türkischen Befreiungskrieg hatte die Familie der Osmanen keinen nennenswerten Einfluss mehr. Nach dem Sieg der Republikaner 1922 unter der Führung von Mustafa Kemal, der sich später Atatürk nannte, wurde das Sultanat abgeschafft. Mehmed VI. Musste das Land verlassen. Das Amt des Kalifen aber, des nominellen Oberhauptes aller Muslime in der Nachfolge des Propheten Mohammed, das der Sultan ebenfalls innehatte, sollte zunächst weiter bestehen.
Das Kalifat war für die mehrheitlich muslimischen Mitbürger des Osmanischen Reiches eine sehr wichtige Institution, die für die Ordnung des Gesellschaftssystems von herausragender Wichtigkeit war.
Im November 1922 wurde der Thronfolger des Sultanats von der Großen Nationalen Versammlung zum Kalifen gewählt und trug nun den Namen Abdülmecid II., Mustafa Kemal untersagte jeglichen Prunk bei der Amtseinführung. Ein Foto zeigt die recht nüchterne Zeremonie. Die islamischen Würdenträger huldigen dem Kalifen, der einen europäischen Gehrock trägt, streng beäugt von den revolutionären Offizieren. In Europa wurden die Veränderungen am Bosporus positiv aufgenommen. So berichtete die Kölnische Zeitung.
Gut demokratisch geht es heute zu, wenn man den Kalifen zu sprechen begehrt. Der ganze glänzende, kostspielige Apparat der Großwürdenträger ist verschwunden. Einsam steht der Kalif dem Besucher gegenüber, nicht mehr gekleidet in sattes Grün und funkelndes Gold, sondern in schlichten westeuropäischen Besuchsanzug.
Abdülmecid II. Bekam keinerlei politische Rechte. Der Einfluss des Kalifen bestand allein in der Strahlkraft des religiösen Amtes. Rasim Mars, offizieller Europarepräsentant der Nachfahren der Osmanen.
Abdülmecid wusste ganz genau, dass Mustafa Kemal darauf abzielte, auch das Kalifat abzuschaffen, um gegebenenfalls seine Dynastie, das Haus Osman, aus dem Land zu verbannen. Dem wollte er entgegenwirken, indem er sich bei einem Freitagsgebet der Menge präsentierte, nicht nur immer zu einer Moschee ging zum Beten, sondern in viele anderen Moscheen auch, um volksnah zu sein.
Die Beliebtheit des Kalifen war für Mustafa Kemal eine große Gefahr. Spätestens mit der Gründung der Republik Türkei im Oktober 1923 war klar, für ein zweites Staatsoberhaupt neben dem neuen Präsidenten Atatürk gab es keinen Platz. In der republikanischen Verfassung wurde das Kalifat gar nicht erwähnt. Im Januar 1924 schrieb Atatürk an einen Vertrauten:
Im öffentlichen Auftreten scheint der Kalif das System seiner Vorfahren der Sultane zu verfolgen. Als Beweis die Freitagszeremonien, die Beziehungen des Kalifen zu den fremden Vertretern, zu denen er Beamte entsendet. Der Kalif selbst und die ganze Welt müssen erfahren, dass das Amt des Kalifats weder materiell noch politisch irgendeine Daseinsberechtigung hat. Die Würde des Kalifats kann für uns keine andere Bedeutung als die einer geschichtlichen Erinnerung haben.
Anfang März 1924 wurde das Kalifat als letztes Symbol der Macht der Osmanen abgeschafft. Viele weitere Reformen, mit denen Atatürk den Einfluss des Islams im neuen türkischen Staat drastisch einschränkte, folgten in den Jahren darauf. Die weitere Entwicklung in der türkischen Republik konnte Abdülmecid II. Nur noch aus der Ferne verfolgen. Nachdem man ihm seine Absetzung mitgeteilt hatte, verrichtete er im Harem ein letztes Gebet und rezitierte laut aus dem Koran. Danach vollendete er noch ein Gemälde. Alle in Istanbul verbliebenen Familienmitglieder aus der Dynastie der Osmanen mussten ihre Sachen packen.
Die türkische Regierung in Ankara hatte einen Orient-Express organisiert an einer verlassenen Bahnstation und das natürlich morgens früh. Man wollte nicht, dass die Öffentlichkeit von diesem Vorhaben etwas wusste.
Der Kalif ließ sich zunächst in der Schweiz nieder. Er nahm Quartier im Hotel des Alpes in Territet am Rande von Montreux am Genfer See.
Das war ein ganz berühmtes Hotel gewesen, Kurort, an dem schon österreichische Monarchen ihre Auszeit genommen hatten. Und so kam es, dass halt eine riesige osmanische Flagge mit Halbmond und Stern vom Hotelbalkon hinunterhing und darauf aufmerksam machte, hier ist jetzt die neue Residenz des Kalifen, was viele Einwohner dann bestimmt auch verschreckt hatte.
Für die europäische Presse waren die Ereignisse am Genfer See Anlass fast täglicher Berichterstattung. Die neugierigen Leser erfuhren, dass mit Rücksicht auf westliche Sitten zwei der drei Ehefrauen des Kalifen zu Gesellschaftsdamen umgetauft worden waren.
Das äußere Leben des Kalifen und seiner Familie zeigt inzwischen eine fantastische Mischung von friedlich-bürgerlicher Ferienstimmung und tragischer Exilromantik, um die sich schon leise das Netz der politisch-religiösen Intrige webt. Zuweilen kommt der Kalif aus den streng verschlossenen Zimmern, die seine Frauen bisher noch nicht ein einziges Mal verlassen durften, vor das Hotel und lässt sich lächelnd fotografieren.
Abdülmejid II. Bezeichnete seine Absetzung als unrechtmäßig. Er versuchte, sich an die Spitze einer weltumspannenden islamischen Bewegung zu stellen. Das Kalifat hatte zu dieser Zeit noch eine gewisse Ausstrahlung, auch über die Türkei hinaus, nach Ägypten zum Beispiel und vor allem nach Indien. Für die Schweiz wurde der Kalif bald zur Belastung. Um keine außenpolitische Krise mit der Türkei zu riskieren, untersagte die Schweizer Regierung dem Kalifen jegliche politische und religiöse Betätigung. Die Frankfurter Zeitung schrieb:
Es kann keine Rede davon sein, dass der Kongress der Muselmanen, den der Ex-Kalif anstrebt, auf schweizerischem Boden abgehalten wird. Der Versuch einer Gleichstellung seiner Stellung mit der des Papstes wird als nicht zulässig erklärt, da der Ex-Kalif niemals souverän war.
Abdülmejid II. Hatte keine finanziellen Sorgen. Der Monarch von Hyderabad in Indien, damals der reichste Mann der Welt und ein glühender Verfechter des Kalifats, unterstützte ihn mit 300 Pfund Sterling monatlich, damals eine Menge Geld. Im Oktober 1924 ging Abdülmejid II. Nach Nizza. Dort wohnte er in einer Villa des ägyptischen Königshauses, wo er sich auch wieder ein großes Atelier einrichtete.
Natürlich war das Heimweh nach dem Vaterland groß. Er sehnte sich während all dieser Jahre nach Konstantinopel. Es schmerzte ihn sehr, tausende von Kilometern weg von der Heimat zu sein.
Abdülmejid verheiratete eine Tochter an den Sohn des Monarchen von Hyderabad nach Indien. Zwei Enkelinnen ehelichten Prinzen in Ägypten. Die Familie des Kalifen hatte ihr Auskommen, während viele andere osmanische Prinzen und Prinzessinnen mittellos waren. Ihre wenig bekannten Nachkommen leben heute verstreut über die halbe Welt. In den 1930er Jahren kam Abdülmejid II. Nach Paris. Für die letzten Jahre bezog der Kalif ein nobles Anwesen am Boulevard Suchet. Regelmäßig leitete er das Freitagsgebet in der großen Moschee. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde die Situation schwierig. Der Geldfluss aus Indien war unterbrochen. Auch der Kalif war auf Lebensmittelkarten angewiesen. Noch einmal Rasim Mars.
Er hatte auch Probleme mit der Gestapo und den Nazis gehabt, da er und auch andere Familienmitglieder die französische Resistance unterstützten.
Am 23. August 1944, kurz vor der Befreiung von Paris, starb Abdülmejid II., der letzte Kalif aus der Dynastie der Osmanen. Man beerdigte ihn auf dem islamischen Friedhof in Paris. 1954 wurden seine sterblichen Überreste nach Medina in Saudi-Arabien überführt. Dort ruht er in der Nähe des Propheten Mohammed.
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Meyer an Abdülmejid II., der am 23. August 1944 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.